Subkutan Podcast. Kultur zum Mitnehmen. Radio Bern, Radio.
Der Regenbogenfisch. Jim Knopf. Findus und Peterson. Ronja Räubertochter.
Die sieben Geissli.
Die kleine Hexe. Die wilden Hühner. Wir Kinder von Bullerbü. Heidi. Der Schellenursli.
Das Rotkäppli.
Pippi Langstrumpf.
Und das Rosarot.
Die drei Fragezeichen.
Dach. Heidi.
Momo.
Schellenursli. Der Regenbogenfisch.
Ich bin sicher, der ein oder andere Name von diesen Kinderbuchklassikern malt Bilder in eure Köpfe. Erinnerungen an früher kommen auf. Wie ich es geliebt habe, wenn mir Bücher erzählt worden sind. Noch beim 100. Mal war es spannend. Etwa mit 6 hat mir meine Mutter dann immer Pippi Langstrumpf-Zöpfchen machen. Und wenn mir die Zöpfchen dann nur ein bisschen vom Kopf abgestanden sind, bin ich sehr stolz. Ja, und dann bin ich auch mit dem Rössli Heu auf Weltreise. Mit dem Krabat habe ich über die schwarze Magie gelernt. Mit der kleinen Hexe bin ich auf einem Besen umgeflogen und mit den drei Fragezeichen habe ich Fälle gelöst, wo mir die Haare zu Berg gestanden sind. Ah ja, und apropos Berg. Es ist mir nie gelungen, so flink auf der Alp rumzuzäckeln, wie es die Heidi-Alp konnte. Aber naja, in der heutigen Sendung erinnern wir uns an unsere liebsten Kinderbücher und fragen nach der Aktualität dieser Geschichten. Wir gehen auf die Spur vom Leben und vielfach auch hochpolitischen Werk von Lisa Tetzner und wir blättern in den Bilderbüchern von Schweizer Künstlerin Varya Honegger-Lavater. Mit abstrakter Kunst und ohne Wort, aber klar und deutlich, erzählt sie bekannte und weniger bekannte Märchen. Mein Name ist
Bibilotta, Victualia, Golgadina, Schokomenza, Ephraims Tochter Langstrumpf.
Nein, mein Name ist ganz einfach Angela Wagner.
Subkutan.
Welches Buch erinnert euch an eure Kindheit? Ein Buch, das ihr auch noch nach 30 Jahren auswendig könnt? Ist es auch das, was ihr euren Kindern werdet erzählen? Aber ist denn die Geschichte heute auch noch aktuell? Nicola Moller ist dieser Frage nachgegangen. Sie ist dafür in die Welt der Kinderbücher abgetaucht und hat dabei auch ihre eigene Kindheit wiedergefunden.
Also, mein Lieblingsbuch. Drei Fragezeichen.
Räubergrabsch. Er ist ein Räuber und will immer rauben, aber seine Frau Oli sagt immer nein.
Stopp! Mit drei frechen Mäusen.
Fünf Freunde auf Schmugglerjagd.
Kinderbücher sind ein fester Bestandteil von jeder Kindheit. Aber sind die Bücher, die manchmal schon bei früheren Generationen im Bücherstell gestanden, eigentlich überhaupt noch zeitgerecht? Was gibt es Schönes, als mit einem Kind, einem Gottenkind oder einem Grosskind zusammen Geschichten zu lesen und zu erzählen?
Zusammen ein Buch anschauen, hat auch mit Beziehung zu tun. Finde ich da halt auch wichtig.
Das sagt Doris Christen. Sie arbeitet im Kinderbuchladen in der Gerechtigkeitsgasse zu Bern. Sie beratet meistens Erwachsene, die für Kinder ein Kinderbuch suchen. Egal für welches Alter, für welchen Geschmack, Doris Christen hat sofort ein paar Titel zur Hand. Die Auswahl an Büchern ist heute gross und wegen dem wollte ich von der Expertin wissen, was für sie ein gutes Buch ausmacht.
Für mich macht ein gutes Bilderbuch aus, dass halt einfach neben der Geschichte, wo zwar der Erwachsene meistens froh ist, wenn er eine Geschichte hat und nicht selber eine muss erfinden, es tut den Text noch erweitern. Oder zeigt eben noch andere Sachen auf. Oder? Es sollte nicht einfach eins zu eins überdreht sein. Es sollte eigentlich schon sehr zum Weiterdenken oder darüber reden anregen.
In der Kinderbuchabteilung stehen viele Bücher, die man als kinderlose Mitte-30-Jährige nicht kennt. Mit Kind würde es vielleicht anders aussehen. Aber immer wieder stößt man auf Bücher, die man selber als Kind schon gelesen hat. Das Rössli Heu gehört da dazu. Geschichte vom geschnitzten Holzross, wo das Meer überquert, auf einer Schatzinsel strandet, in einem Zirkus arbeitet und auch sonst viele andere Abenteuer erlebt. Oder der Fridolin, der Dackel, der sein Hausband sucht, gehört zu diesen Kinderbuchklassikern. Beide Bücher sind erst gerade neu verlegt worden.
Also ich denke, manchmal bei den alten Büchern, die aufgelegt werden, es ist halt ja manchmal schon aus einer anderen Zeit. Und ja, wenn der Erwachsene das dem Kind erzählt, denke ich, wird das Kind dort schon mitkommen, ob das Kind selber den Fridolin würde lesen würde. Oder das Rösslihü, glaube ich. Fragezeichen.
Auch wenn gewisse Kinderbücher vielleicht nicht der heutigen Realität entsprechen, so sind sie doch Geschichten, in die nicht nur die Kinder, sondern auch die Erwachsenen können abtauchen. Jeder Mensch hat Kinderbücher, an dem viele Erinnerungen hängen. Manchmal sind die zwar fast in Vergessenheit geraten, weil man die Geschichten schon lange nicht mehr erzählt hat. Hat man aber das Buch erst vor sich und die ersten Sätze gelesen, sind sie schnell wieder da, die Erinnerungen an die Kindheit. Und manchmal wird man sich auch erst dann bewusst, wie stark die Geschichten einem geprägt haben. Vor allem, wenn man realisiert, dass man die Melodie auch nach 30 Jahren noch fehlerfrei kann mitsingen kann.
Keine Angst, kleiner Jim, es ist ja alles nicht halb so schlimm.
Lieber Luxas, versprich, gell, du lässt mich nie im Stich.
Wir sind Freunde in jeder Gefahr. Helfen zusammen, das ist klar. Nur keine Angst, kleiner Jim, es ist nicht halb so schlimm.
An der Gerechtigkeitsgasse gibt es ganz viele neue, alte, lustige, ernste und philosophische Kinderbücher zu den verschiedensten Lebensthemen. Und jetzt gibt es hier ein Lied mit dem Namen «Picture Book» von den Kings. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts sind kleingewachsene Giele aus dem Tessin für Chemiefägerarbeiten in italienische Grossstädte verkauft worden. Lisa Tetzner hat basierend auf so einem Schicksal einen Kinderroman geschrieben. Die Schwarzen Brüder. Die Geschichte eines kleinen Chemiefäger Giorgio aus dem Tessin, der nach Mailand verkauft wird. Und weil die Geschichte auch in der Schweiz spielt und die Autorin Lisa Tetzner auch in der Schweiz gelebt hat, meinen viele Leute, Lisa Tetzner sei eine Schweizerin. Der Tom Hensel weiss das aber besser. Er war in der Geburtsstadt von Lisa Tetzner und wollte mehr über ihr Leben und Werk herausfinden.
Gerade mal 13 war ich. Da ist Luini nach Sonnogno gekommen. Keiner im Dorf hatte diesen Luini schon einmal gesehen. Er ließ sich im einzigen Wirtshaus nieder und fragte nach Kindern in meinem Alter. So muss er erfahren haben, dass ich 13 war.
Das war der Anfang des Hörspiels »Die schwarzen Brüder«, basierend auf dem gleichnamigen und in der Schweiz sehr bekannten Roman von Lisa Tetzner. Doch wer war Lisa Tetzner?
Lisa Tetzner, das war eine Kinderbuchautorin.
Weiß eine Anwohnerin in der Lisa-Tetzner-Straße zu berichten.
Ja, Lisa Tetzner in Stichworten ist eine sehr gute Frage. Sie ist ja eine gebürtige Zittauerin. Wir haben hier in Zittau das Geburtshaus, an dem sie auch seit über 20 Jahren eine Gedenktafel befindet. Wir haben eine Lernschule für geistig behinderte Kinder, die den Namen Lisa Tetzner trägt. Wir haben eine Straße, die nach Lisa Tetzner benannt ist. Aber ich glaube, das ist fast schon alles, was in Zittau gegenwärtig aktuell ist zu dem Thema.
Sagt Uwe Karl, der Leiter des wissenschaftlichen und heimatgeschichtlichen Altbestandes der städtischen Bibliotheken in Zittau. Und eben, die Geburtstafel hängt seit 1994 an dem Haus am Markt. Sie wurde also zum 100. Geburtstag von Lisa Tetzner dort installiert. Dies ist ihrem Patenkind zu verdanken, der 1923 geborenen Annelies Zenker. Sie setzt sich seit langem dafür ein, dass ihrer Patentante, ihrer Gotte, der Platz zuteil wird, der ihr gebührt. Einer ihrer Vorträge beginnt mit den Worten:
Lisa Tetzner, die in Zittau geborene Märchenerzählerin und Jugendbuchautorin als Vermittlerin von Menschlichkeit und Toleranz. Und das kann ich mit gutem Gewissen sagen. Toleranz und Menschlichkeit waren ihr Hauptthema.
In ihrem autobiografischen Roman »Der Gang ins Leben« schreibt Lisa Tetzner:
Das Leben begann an einem Maitag, als ich eine staubige Thüringer Landstraße bergauf wanderte, ins Unbekannte. An dem Tag war ich zum ersten Mal frei und heiter. Ich fand meine Arbeit. Mein Leben wurde lebenswert durch sie.
Das war ihre erste Märchenreise. Die Kanonen des Ersten Weltkrieges waren gerade verstummt, als Lisa Tetzner über die Dörfer zog und den Kindern Märchen erzählte.
Also zuerst erzähle ich euch heute eine Geschichte, der dicke, fette Pfannkuchen.
Mit dem Eugen Diederichs Verlag in Jena gab sie Märchensammlungen heraus. Und von 1927 bis 1933 war sie die erste deutsche Radiomärchentante. Aber nicht nur. Sie leitete den gesamten Kinderbereich im Hörfunk. Das reichte von kleinen improvisierten Hörspielen mit Kindern bis hin zum Erzählen und Besprechen von Märchen. Ab 1933 lebte Lisa Tetzner in Carona, in der Schweiz, zusammen mit ihrem Mann Kurt Kläber. Denn
den Namen Kurt Kläber hatten die Nazis auf ihren Listen, als sie in der Nacht des Reichstagsbrandes im März 1933 Jagd auf Kommunisten machten.
Und so verloren sie zwar nicht ihr Leben, aber für viele Jahre ihre Arbeitserlaubnis. Für Kurt galt diese bis 1949, was zum Beispiel dazu führte, dass die Rote Zora unter dem Pseudonym Kurt Held erscheinen musste. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. In den Jahren 1933 bis 1943 schrieb Lisa die Kinder-Odyssee, die Kinder aus dem Haus Nummer 67. Ein neunteiliger Kinderroman, der die Entstehung des Nationalsozialismus erklärt, seinen Verlauf und die Folgen schildert und einen Ausblick gewährt auf die Zeit nach dem Krieg, wo sich die Kinder wieder treffen und einen Bund des Friedens schließen. Im Vorwort heißt es dazu:
Sie schreibt, ich hätte viel lieber bei den Abenteuern des Herzens verweilt, als den Jugendlichen die Unzulänglichkeit der äußeren Welt zu zeigen. Aber sie hielt es für wichtig, den jungen Menschen das Rüstzeug für ein Demokratieverständnis mitzugeben, mit dem sich später jeder an seinem Platz in seinem Land und über dessen Grenzen hinweg um ein Zusammenleben in Würde, Menschlichkeit und Toleranz bemühen sollte.
Lisa Tetzner war auch als Dozentin oder Übersetzerin tätig. Und in den 50er Jahren förderte sie die fantastische Kinderliteratur.
Stockholm, 27. Januar 1953. Liebe Frau Tetzner. Es ist schade, dass ich nur mit Schwierigkeiten Deutsch schreiben kann. Ich kann Ihnen darum nicht richtig erklären, wie wahnsinnig Sie mir mit Ihrem Brief erfreut haben. Sie müssen doch wissen, dass Sie für mich seit Jahren eine Idealgestalt sind. Ich habe meinen Kindern alle Ihre Bücher vorgelesen. Wir haben uns zusammen so innig darüber gefreut. Und ich habe immer gedacht, dass Lisa Tetzner so etwas Unerreichbares ist in allen Ländern und in allen Zeiten. Und Sie, gerade Sie, kommen jetzt und schreiben so ein wunderbares Brief zu mir und zu Pippi. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken kann. Lass mich nur sagen, dass ich sehr, sehr froh bin. Mit den freundlichsten Grüßen, Astrid Lindgren.
Lisa Tetzner starb 1963 in Corona. Und
es ist unsere Aufgabe, jetzt Lisa Tetzner wieder zu entdecken. Ich denke, das Thema ist durchaus noch aktuell.
Dass das Thema auch heute noch aktuell ist, zeigt zum Beispiel, dass die Geschichte der Schwarzen Brüder 2013 neu verfilmt wurde. Und aktuell zur Jahreszeit ist das Märchen von Christian Andersen «Das Mädchen mit den Schwefelhölzchen». Wir hören jetzt die Geschichte verpackt in ein Lied von Dodo Hug.
La ville est couverte de neige, les bourgeois sont bien au chaud, les volets ne s'ouvrent pas, dehors le vent est si froid. Un homme passe dans la neige, serré dans un grand manteau, lorsque soudain près de lui jaillit un pauvre petit cri. Achetez-moi mes allumettes, monsieur, s'il vous plaît. Achetez-moi mes allumettes, je vous en prie, monsieur. Allez. Mais l'homme a d'autres choses à faire. Il s'en va fêter Noël. Il passe sans écouter, il continue de marcher. La petite fille assise par terre, sans son pauvre cœur qui gèle. Alors elle fait aux merveilles, d'une allumette un soleil. Elle brûle ses allumettes pour se réchauffer. Elle brûle ses allumettes, elle qui n'a jamais, jamais eu d'été. À la dernière allumette, il lui semble voir passer dans la flamme un court instant, doux visage de sa maman. Sur les joues de la fillette, deux ou trois larmes ont coulé, puis son cœur s'est envolé vers sa maman bien-aimée. La petite fille aux allumettes est morte de froid. La petite fille aux allumettes est morte à Noël. Les rois n'étaient pas là.
Subkutan.
Subkutan! Ihr hört Rabe auf 95,6 und wir tauchen heute ab in die Welt der Kinderbücher. Vor 3 Tagen ist er gestorben. Der international bekannte Schweizer Grafiker und Maler Gottfried Honecker. Nicht von ihm soll aber im Folgenden die Rede sein, sondern von dieser Frau, die über 30 Jahre an ihrer Seite als Künstlerin tätig war. Varya Lavater. Varya Lavater war Grafikerin und Illustratorin und am Gottfried Honecker in Sachen Innovation und künstlerischer Ausdruckskraft in nichts nachgestanden. Bekannt wurde ist Varya Lavater allerdings nicht durch ihre Grafiken, sondern durch ihre Bilderbücher. Wobei die Bilderbücher ja nicht Bilderbücher im herkömmlichen Sinn sind, sondern in einem damals wie heute ganz neuen Sinn. Ein Beitrag von Irene Müller.
Der Varya Lavater, ihre Bücher sind eigentlich keine Bücher. Es sind Objekte oder Skulpturen. Und Bilder sind eigentlich keine Bilder oder einmal nicht so, wie man sie in einem Bilderbuch erwartet. Und wenn man etwas erwartet, wie zum Beispiel Text, dann findet man das in den Bilderbüchern von der Varya Lavater nicht. Das Beschreiben, was man in den Bilderbüchern von der Varya Lavater findet, ist gar nicht so einfach. Und darum hole ich mir Hilfe beim Daniel Tierstein im Buchantiquariat an der Gerechtigkeitsgasse.
Grüß Karl.
Grüß Karl.
Ich komme wegen der Varya Lavater.
Ja, wegen der Varya Lavater. Also, was wollt ihr wissen?
Ich weiss, dass die Varya Lavater in den 60er und 70er Jahren Bilderbücher zum Mythos von Wilhelm Tell, aber auch zum Märchen von den Gebrüder Grimm und anderen Geschichten herausgegeben hat. In all ihren Bilderbüchern findet man nur Bilder, kein Text. Aber also wie funktioniert denn die Bildsprache?
Die Bildsprache von der Varya Lavater ist eine eigene. Das heisst, sie unterscheidet sich von der Funktion von der Bildsprache, die wir kennen, aber ist eigentlich in der Regel nicht bewusst sein, wie zum Beispiel alle Strassensignale, alle Verkehrszeichen, die ja eigentlich auch Piktogramme sind. Die unterscheiden sich zur Varya Lavater in dem, dass Varya Lavater selber eigene Zeichen erfindet und nicht die zur Interpretation vorlegt. Also sie tut eigentlich die Situation umdrehen.
Die Varya Lavater erfindet also einfache grafische Zeichen, die für die Akteure von ihrer Geschichte stehen. Im Einband des Buchs werden mir die bekannt geben. Beim Wilhelm Tell zum Beispiel. Der Wilhelm Tell ist ein blauer Punkt. Der Walter ist ein kleiner blauer Punkt. Der Gessler ist ein schwarzes Viereck mit einem rosaroten Dreieck obendran. Das Volk sind braune Kreise. Und so weiter. Wenn ich jetzt also weiss, was die Zeichen bedeuten, kann ich Seite für Seite das Bilderbuch entschlüsseln.
Märchen funktionieren eigentlich auf Code. Wir haben das Gute, wir haben das Böse, wir haben das Helle, wir haben das Dunkle. Wir haben alle Funktionen, die wir können, eigentlich anstatt, dass wir sie mit Sprache füllen, eben auch mit Zeichen können füllen.
Und das ist, was die Varya Lavater macht. Sie sucht das Archetypische in ganz reduzierten grafischen Vorgängen. Der Äpfel auf dem Kopf von Walter ist zuerst als kleiner gelber Punkt dargestellt. Auf dem nächsten Bild, vom Pfeil durchbohrt, ist er riesig, füllt fast die ganze Seite. So wird die Überraschung und Dramatik von dem Augenblick bildhaft erlebbar. Die Geschichte hinter dem Buch von Wilhelm Tell fängt übrigens 1958 in New York an. Die damals 45-jährige Varya zieht mit ihrem Mann, Gottfried Honecker, für 2 Jahre nach New York. Sie ist fasziniert von den Verkehrszeichen der Strassen in New York. Von jetzt an beschäftigt sie die Frage, wie dass man komplette Zusammenhänge in bildliche Symbole umsetzen kann. Sie übertreibt also Signal auf die Literatur.
Ihr ist es darum gegangen, was kann man mit Zeichen und was ist die Funktion der Zeichen. Es entsteht ja auch, die Arbeiten entstehen fast zur gleichen Zeit wie der Umberto Eco seine ersten Bücher zur Semiotik veröffentlicht, wo die Frage von der Funktion der Zeichen in einer Gesellschaft plötzlich ein Thema wird. Und in dieser Zeit auch eine sehr politische Interpretation darstellen.
Sagt Daniel Tierstein. Es war die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, wo man all die Markenzeichen, die Logos und Signale erst recht hat angefangen zu entdecken. Die Varya Lavater war damals eine Pionierin, mit einer reinen Signalsprache Geschichten zu erzählen. Das erklärt dann auch, warum sich das Museum für moderne Kunst für ihr Werk interessiert hat und schließlich sogar Herausgeber wird von dieser ersten Ausgabe von Wilhelm Tell 1962.
Die Varya Lavater ist in erster Linie eigentlich eine Künstlerin. Und ihre Arbeit verlangt ein Höchstmaß an intellektueller Auseinandersetzung. Und die Märchenbücher, die liefern einem breiteren Publikum einen vereinfachten Zugang.
Ein vereinfachter Zugang zur abstrakten Kunst. Aber auch zum Verhältnis von Symbol und Bedeutung. In Frankreich dienen ihre Bilder heute noch in Schulbüchern zum Lesen und Schreiben lernen. Und in der Schweiz?
Also offensichtlich ist sie in Frankreich hat sie eine höhere Präsenz als bei uns. Das hat auch damit zu tun, eben, weil die Verbreitung von diesen Märli-Büchern bis heute eigentlich anhaltet in Frankreich. Die sind immer noch lieferbar und kosten auch ganz wenig eigentlich. Währenddem im deutschsprachigen Raum sind die Verlage, die sie mit ihr zusammengearbeitet haben, die gibt es nicht mehr. Und es ist meines Wissens im deutschsprachigen Raum auch eigentlich so gar nicht mehr greifbar.
Wer also so eine künstlerische Perle von der Varia Lavater wird erwerben, der Verlag Magd in Paris verleiht noch einige von ihren Werken. Dort findet man zum Beispiel das Rotkäppli oder den Däumling. Wer aber eine Ausgabe von Wilhelm Tell sucht, ja, der muss noch ein bisschen weiter. Weil die, die im Antiquariat an der Gerechtigkeitsgasse beim Daniel Tierstein hatte, die habe ich jetzt dich.
Was ich jetzt aber für euch habe, sind ein paar Kulturtipps aus der Kulturagenda, die ihr heute im Briefkasten findet. Für alle Filmliebhaber. Morgen startet die 51. Solothurner Filmtag mit einem vielseitigen Programm. Infos auf www.solothurnerfilmtage.ch. Solothurner Filmtag von morgen bis am nächsten Donnerstag. Ehrlich lügen, geht das? Ja, meint der Schauspieler Sigmund Tischendorf. Wie das genau geht, erklärt er in seinem Comedy-Programm «Lügen, aber ehrlich». Am Samstag um 8 Uhr im Theater im Käfigturm. Und die 16. Tour de Lorraine mit dem Oberthema «Refugees Welcome». Belebt, wie der Name schon sagt, die Lorraine vom Morgen bis am Sonntag. Übrigens, wir von Subcutan sind auch vor Ort und berichten über die Workshops für die Sendung in der Woche. Wenn euch in unserer Sendung etwas inspiriert, fasziniert, deillusioniert oder absorbiert hat, oder ihr findet, da gehört etwas kritisiert, Feedback gerne an subcutan@rabe.ch. Podcast zu unserer Sendung findet ihr auf www.rabe.ch. An der heutigen Sendung mitgewirkt haben Nicola Mohler, der Tom Hänsel und Irene Müller. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Angela Wagner.
Yeah, this one's gonna blow your mind.
Rabe, 95,6.